Aus der Vereinigung der beiden ging die Erlebnisökonomie hervor, zu der auch die moderne Tourismusbranche gehört. Reiseanbieter verkaufen nicht einfach nur Flüge und Hotelbetten, sondern sie vermitteln Erlebnisse. Paris ist nicht etwa eine Stadt, sondern ein Erlebnis. Indien ist kein Land, sondern ein weiteres Erlebnis. Skilaufen in den Alpen ist kein Sport, sondern natürlich auch ein Erlebnis. Indem wir diese Erlebnisse konsumieren, erweitern wir unseren Horizont, schöpfen unser menschliches Potenzial aus und werden glücklicher. Wenn es also in der Ehe eines Millionärs kriselt, dann entführt er seine Frau auf eine so perfekte wie teure Reise nach Paris. Diese Reise ist kein Ausdruck einer individuellen Sehnsucht, sondern einer glühenden Überzeugung der Mythen des romantischen Konsumismus. Ein reicher Mann im alten Ägypten hätte nie auch nur im Entferntesten daran gedacht, eine Beziehungskrise mit einer romantischen Reise nach Babylon beizulegen. Vermutlich hätte er seiner Frau das prächtige Grabdenkmal gebaut, von dem sie immer geträumt hat. Wie die Elite im alten Ägypten widmeten sich die meisten Angehörigen der meisten Kulturen dem Bau von Pyramiden. Ihre Pyramiden haben zwar andere Namen, sehen anders aus und können zum Beispiel die Gestalt einer Vorstadtvilla mit Swimmingpool oder eines Penthouse mit beneidenswerter Aussicht annehmen. Doch nur wenige Menschen hinterfragen die Mythen, die den Besitz einer Pyramide so erstrebenswert erscheinen lassen. Drittens, die erfundene Ordnung ist intersubjektiv. Selbst wenn es mir in einer übermenschlichen Anstrengung gelingen sollte, meine persönlichen Wünsche aus dem Würgegriff der erfundenen Ordnung zu befreien, bin ich damit immer noch allein. Um die erfundene Ordnung umzustürzen, müsste ich Millionen von Menschen davon überzeugen, sich mir anzuschließen. Denn die erfundene Ordnung ist keine subjektive Ordnung, die nur in meiner eigenen Fantasie existiert. Sie ist vielmehr eine intersubjektive Ordnung, die in der kollektiven Fantasie von Tausenden und Millionen von Menschen existiert. Um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir den Unterschied zwischen objektiv, subjektiv und intersubjektiv verstehen. Objektiv ist etwas, das unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existiert. Radioaktivität ist beispielsweise kein Mythos. Radioaktive Strahlung gab es lange bevor irgendein Mensch sie entdeckte, und sie existiert völlig unabhängig davon, ob Menschen an sie glauben oder nicht. Marie Curie, eine der Entdeckerinnen der radioaktiven Strahlung, experimentierte jahrelang mit radioaktiven Materialien, ohne sich zu schützen. Sie wusste nicht, welche Gefahren von ihnen ausgingen. Sie starb an aplastischer Anämie, einer tödlichen Krankheit, die durch eine Überdosis radioaktiver Strahlung ausgelöst wird. Subjektiv ist etwas, dessen Existenz vom Bewusstsein und den Überzeugungen eines einzelnen Menschen abhängt. Es verschwindet oder ändert sich, wenn dieser Mensch seine Vorstellungen revidiert. Viele Kinder glauben an die Existenz eines imaginären Freundes, den andere weder sehen noch hören können. Dieser imaginäre Freund lebt nur in der Fantasie des Kindes. Und er verschwindet, wenn das Kind größer wird und nicht mehr an ihn glaubt. Intersubjektiv ist schließlich etwas, das innerhalb eines Kommunikationsnetzwerks existiert, das die subjektiven Wahrnehmungen vieler Menschen miteinander verknüpft. Wenn ein Einzelner seine Vorstellungen revidiert oder stirbt, hat dies kaum Auswirkungen. Wenn jedoch die meisten Menschen in diesem Netzwerk sterben oder ihre Überzeugungen überdenken, verändert sich das intersubjektive Phänomen oder verschwindet. Viele der wichtigsten Akteure der Geschichte sind intersubjektiv: Gesetze, Geld, Götter und Nationen. Peugeot ist beispielsweise nicht der imaginäre Freund des Vorstandsvorsitzenden von Peugeot. Das Unternehmen existiert in der kollektiven Vorstellung von Millionen von Menschen. Warum glaubt der Vorstandsvorsitzende an die Existenz des Unternehmens? Weil die Mitglieder des Aufsichtsrats daran glauben, genau wie die Anwälte des Unternehmens, die Sekretärinnen, die Bankangestellten, die Börsenmakler und alle Vertragshändler zwischen Frankreich und Australien. Wenn der Vorstandsvorsitzende plötzlich nicht mehr an die Existenz von Peugeot glauben würde, dann würde er schnell in der Klapsmühle landen und jemand anders käme auf seinen Chefsessel. Genauso existieren Euros, Menschenrechte oder die Europäische Union nur in der gemeinsamen Vorstellung von Milliarden von Menschen. Deshalb kann sie ein Einzelner nicht in ihrer Existenz gefährden. Wenn ich als Einziger nicht mehr an den Euro, die Menschenrechte oder die Europäische Union glaube, dann hat das nicht die geringsten Auswirkungen. Diese erfundenen Ordnungen sind intersubjektiv. Und um sie zu ändern, müssten wir gleichzeitig das Bewusstsein von Milliarden von Menschen ändern. Und das ist keine einfache Aufgabe. Veränderungen dieser Größenordnung lassen sich nur von komplexen Organisationen bewerkstelligen, zum Beispiel Parteien, ideologischen Bewegungen oder religiösen Kulten. Um eine derart komplexe Organisation auf die Beine zu stellen, müssten wir wiederum Abermillionen von Menschen zur Zusammenarbeit bewegen. Das gelingt uns jedoch nur, wenn wir diese Menschen dazu bringen, an gemeinsame Mythen zu glauben. Das heißt, um eine bestehende, erfundene Ordnung zu ändern, müssen wir erst an eine andere, erfundene Ordnung glauben. Um Peugeot zu zerschlagen, müssten wir uns erst etwas Stärkeres vorstellen, zum Beispiel das französische Rechtssystem. Um das französische Rechtssystem zu beseitigen, müssen wir uns etwas noch Stärkeres vorstellen, zum Beispiel den französischen Staat. Um den französischen Staat aufzulösen, müssen wir uns die Europäische Union vorstellen, und um diese zu zerschlagen, wäre eine noch stärkere Instanz nötig. Es gibt also keinen Ausweg aus der erfundenen Ordnung. Wenn wir die Gefängnismauern niederreißen, um in die Freiheit zu laufen, landen wir unweigerlich im Hof eines noch größeren Gefängnisses.